NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. In dem Prozess wegen schwerer sexualisierter Gewalt gegen einen Jungen in Staufen ist heute das Urteil gefallen. Das heißt, hohe Haftstrafen für die Angeklagten. Dazu auch unser Kommentar. Heute greifen die von den USA wieder aufgelegten Sanktionen gegen den Iran. Wir schauen, wie die Menschen in Teheran damit umgehen. Der Paritätische fordert, von der Politik der sozialen Spaltung in Deutschland entgegenzusteuern. Migrationsexperten kritisieren die sogenannten Ankerzentren. Und zunächst aber schauen wir auf einen Großbrand. Denn in Siegburg bei Bonn, nahe der Bahnstrecke Köln-Frankfurt, da haben Wohnhäuser Feuer gefangen. Und im Studio ist jetzt meine Kollegin Angelika Becker in Bonn. Was genau, Frau Becker, ist denn da passiert?
Tja, zuerst hatte ein Brombeergestrüpp an einem Bahndamm gebrannt. Durch die heftigen Windböen schlugen die Flammen dann auch auf die andere Seite der Gleise über. Das Feuer wuchs in den trockenen Hecken sehr schnell an und breitete sich auf die angrenzenden Häuser aus. Die standen schnell in Flammen, etwa 10 Häuser und 8 sind mittlerweile völlig ausgebrannt. 100 Menschen sind davon betroffen. Der Brand ist mittlerweile wohl gelöscht. Die Feuerwehr muss jetzt aber aufpassen, dass es nicht nochmal losgeht.
Gibt es Verletzte?
Verletzte gibt es. Die Feuerwehr spricht von 40 Verletzten, einige sogar schwer. Und die sind mit Brandverletzungen und Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden.
Hat das Feuer denn Auswirkungen auf die ICE-Strecke Köln-Frankfurt?
Ja, die ICE-Trasse, die ist betroffen. Zwischen Troisdorf und Siegburg ist die ICE-Strecke voll gesperrt. Die Deutsche Bahn, die muss noch prüfen, wie groß die Schäden denn tatsächlich sind. Danach kann man auch erst sagen, wann die Strecke wieder freigegeben wird. Die Fernzüge zwischen Köln und Frankfurt, die werden weiträumig über Bonn umgeleitet. Es gibt Verspätungen und es kann auch Zugausfälle geben. Und auch die Bundesstraße B56, die ist gesperrt und da gibt es rund um Siegburg natürlich viele lange Staus.
Weiß man schon irgendwas darüber, wie die Bewohner, die jetzt ihre Häuser verlassen mussten, die gar keine Häuser mehr haben oder keine Wohnungen mehr offenbar, wie die versorgt werden?
Ja, die sind in einer Turnhalle erstmal untergebracht. Die müssen da erstmal die Nacht verbringen und dann weiß man noch nicht, wie es morgen weitergeht.
Wir haben eine Rekordhitze heute, ganz besonders seit Wochen und Monaten fast schon Dürre. Ist das ein Grund für diesen Brand?
Das mag so sein. So genau weiß man noch nicht, was den Brand ausgelöst hat. Möglicherweise ein Funkenschlag eines vorbeifahrenden Zuges. Ja, und das trockene Gebüsch, das brennt wie Zunder. Und somit ist der Brand dann auch so groß geworden, wie er jetzt ist.
Angelika Becker war das aus dem Studio Bonn zu dem Brand an der Zugstrecke Köln-Frankfurt. Vielen Dank dafür. Einmal 12 Jahre und 6 Monate Gefängnis für die Täterin, einmal 12 Jahre Haft und anschließende Sicherungsverwahrung für den Täter. Das sind die ungewöhnlich hohen Haftstrafen für den Fall sexuellen Kindesmissbrauchs in Staufen. Denn die Mutter des heute 10-jährigen Opfers und ihr Lebensgefährte, die hatten den Jungen jahrelang vergewaltigt, ihn anderen Männern für Gewalthandlungen verkauft und die Folterabbildungen davon im Internet verbreitet. Der Fall hatte aber nicht nur deshalb Schlagzeilen gemacht, sondern auch, weil Jugendamt und Gericht gravierende Fehler gemacht haben. Aus Freiburg, Peter Steffe.
Das heutige Urteil gegen Berin T., Mutter des über 2 Jahre sexuell missbraucht und vergewaltigten 10-jährigen Jungen, sowie für deren Lebensgefährten Christian L., ist der Schlusspunkt einer ganzen Serie von Prozessen im Staufener Missbrauchsfall. Beide erhielten am Vormittag vor dem Freiburger Landgericht lange Haftstrafen. Christian L. wird außerdem, nachdem er seine Strafe abgesessen hat, im Gefängnis bleiben müssen, wegen Sicherungsverwahrung. Obwohl das Gericht bei beiden unter dem geforderten Strafmaß blieb, findet Staatsanwältin Nicola Nowak das Urteil angemessen.
Das Urteil ist ja nur unwesentlich abgewichen von meinem Antrag, dass sie eine bisschen höhere Freiheitsstrafe bekommt als er, was eben einfach dem Umstand geschuldet ist, dass er sehr umfassende Aufklärungshilfe geleistet hat. Aber von den Strafen und von der Verhängung der Sicherungsverwahrung ist es insgesamt vollkommen angemessen.
Auch Katja Rawat, die als Anwältin den Jungen in der Nebenklage bei insgesamt 7 Prozessen vertrat, schloss sich der Einschätzung der Staatsanwaltschaft an. Was sie jedoch überraschte, war die Reaktion der Mutter heute Vormittag auf der Anklagebank während des Urteils.
Da kam gar keine, das muss man einfach sagen. Es kam kein Ausdruck eines Bedauerns. Die Verteidigung hat sich sehr darum bemüht, das Ganze sachlich und auch für meinen Mandanten förderlich zu gestalten. Aber die Mutter selber hat nicht erkennen lassen, was wirklich in ihr vorgeht.
Und das, nachdem sie ihren Sohn nicht nur für Vergewaltigungen von Männern aus dem In- und Ausland gegen tausende Euro preisgegeben, sondern sich an dem Martyrium des Jungen aktiv beteiligt hat. Während die Verteidigung der Mutter, die Nebenklage und auch die Staatsanwaltschaft keine Überprüfung des Urteils gegen die 48-Jährige ankündigten, will Martina Nägele, Verteidigerin von Christian L., ihre Frist zum Einspruch wahren.
Wir werden jetzt aus formellen Gründen Rechtsmittel einlegen, weil wir das schriftliche Urteil und seine Begründung diskutieren und besprechen wollen. Und dann werden wir sehen, ob wir es akzeptieren können oder ob wir sagen, wir müssen in die Begründung der Revision gehen.
Im Staufener Missbrauchskomplex sind in 7 Verfahren insgesamt 8 Täter zum Teil mit langen Haftstrafen verurteilt worden. Teilweise erhielten sie zusätzlich Sicherungsverwahrung. Hunderttausende Bilddokumente mussten die Ermittler der Kripo Freiburg sichten, um die Täter überführen zu können. Eine Belastung für jeden einzelnen Beamten, so Freiburgs Kripo-Chef Peter Egetemeier.
Es war tatsächlich so, dass die Verarbeitung dieser Informationen im gesamten Verfahren schwierig war für die Kolleginnen und Kollegen. Dieses Verarbeiten dauert auch noch an. Das sind Dinge, die Sie nicht einfach dann, wenn das Verfahren abgeschlossen ist, wegpacken können. Das beschäftigt einen auch weiterhin.
Die Aufarbeitung, was bei Behörden und Gerichten schiefgelaufen ist, die den Missbrauch nicht verhindert haben, beginnt erst jetzt.
Aus Freiburg war das Peter Steffe. Die sexualisierte Gewalt gegen den Jungen in Staufen ist schockierend und besonders brutal, aber sie ist natürlich kein Einzelfall. Experten schätzen zum Beispiel die Zahl der Frauen unter den Tätern auf 10-20%. Und die meisten Übergriffe begehen Familienmitglieder und Erwachsene, die den Kindern nahestehen und sie eigentlich schützen sollten. Umso wichtiger ist, dass das Jugendamt die staatliche Wächterfunktion wahrnimmt, die ihm laut Gesetz zukommt. Kolja Schwarz kommentiert.
Rausrennen wollte man so manches Mal, als der Vorsitzende Richter heute Morgen sein Urteil verkündete. So unfassbar, so grausam sind die Taten, die sich der ganze Saal noch einmal anhören muss. Eine Mutter verkauft ihr eigenes Kind im Internet, den 7- bis 9-jährigen Sohn, an Männer, die ihn vergewaltigen und dabei filmen. Und sie missbraucht ihn selbst mit ihrem Lebensgefährten, dem einschlägig vorbestraften Christian L., immer wieder auf grausamste Art und Weise. Warum tut eine Mutter so etwas? Das fragt man sich unentwegt. Es fehle ihr an Mitgefühl, hatte der Sachverständige im Prozess ausgeführt. Sie hat ihre eigenen Interessen, die Beziehung zu Christian L., über die Interessen ihres Kindes gestellt. Kann man so wenig Mitgefühl haben, dass einem das eigene Kind so egal ist? Gut 10 Monate nach der Festnahme des Paares nun die strafrechtliche Verurteilung. 12,5 Jahre für die Mutter, 12 Jahre mit anschließender Sicherungsverwahrung für den Lebensgefährten. Für den Mann, der bereits 2010 zu 4,5 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, wegen des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen. In den letzten Monaten wurden auch die 5 Männer verurteilt, die sich an dem Kind vergriffen haben oder es sogar töten wollten. Die strafrechtliche Aufarbeitung dieses schrecklichen Falls ging schnell und kann als Erfolg der Ermittler und der Justiz verbucht werden. Doch all diese Verurteilungen können nicht aufarbeiten, was in diesem Fall schiefgegangen ist. Im März 2017, 6 Monate vor dem Auffliegen des Missbrauchs, erfährt das Jugendamt davon, dass die Mutter mit einem vorbestraften Sexualtäter zusammenlebt. Das Kind wird der Mutter vorläufig entzogen, doch die Gerichte schicken es quasi in die Hölle zurück. Warum, möchte man herausschreien, doch die Antwort fällt nur im Nachhinein leicht. Denn von dem Missbrauch wusste zu diesem Zeitpunkt noch keiner. Und wann und wie leicht nimmt man einer Mutter das Kind weg? Einer Mutter, bei der man erst einmal davon ausgeht, dass sie ihr Kind beschützt, wie es jede andere Mutter auch tun würde. Und die den Behörden genau das auch glaubhaft vorgespielt hat. Man hätte die Misshandlungen an dem Jungen nicht ganz verhindern können, aber hätte man das Kind bei der Lage nicht zumindest befragen müssen? Und warum hat niemand die Auflagen kontrolliert, die jeglichen Kontakt zwischen Christian L. und dem Jungen unterbinden sollten? Einfache Besuche hätten wahrscheinlich offenbart, dass sich keiner daran hält. Die Familiengerichte und das Landratsamt haben eine Arbeitsgruppe eingerichtet, angekündigt, den Fall aufzuarbeiten, über mögliche Fehler zu sprechen. Nach dem letzten strafrechtlichen Urteil heute müssen auch da jetzt Ergebnisse auf den Tisch. Und der Junge? Man kann ihm nur die liebevollsten Menschen der Welt wünschen, die ihn so beschützen, wie es eigentlich seine Mutter hätte tun müssen. Die Zeit allein wird die Wunden nicht heilen.
Das Urteil im Fall sexualisierter Gewalt in Staufen kommentierte Kolja Schwarz im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Seit heute sind die Sanktionen gegen den Iran in Kraft, die die USA wieder aufleben lassen, weil sie das Atomabkommen mit Teheran aufgekündigt haben. Doch Präsident Rouhani in Teheran, der hat sich im iranischen Fernsehen gelassen gegeben. Karin Sens berichtet.
Amir Hossein sitzt auf einem Hocker im Schatten. Der 55-Jährige hat ein kleines Lebensmittellädchen in Teheran. Die Regale sind noch relativ voll, aber der Laden ist leer und er ist richtig sauer nach der Rede von Präsident Hassan Rouhani gestern Abend. Hast du dir die Ansprache angeschaut? Nein, warum soll ich mir so viele Lügen anhören? Er lügt und weiß auch, dass er lügt. Warum soll ich meine Zeit mit Lügen vergeuden? Rouhani hatte gestern dem Staatsfernsehen ein Interview gegeben und erklärt, wie es nach den US-Sanktionen weitergehen soll. Europa bietet heute der USA die Stirn, obwohl es immer ein Verbündeter der USA war. Wir stehen in der Welt heute also nicht alleine da. Das heißt, abgesehen von einigen wenigen Ländern der Welt, stehen die meisten hinter dem Iran und unterstützen uns. Der Iran gilt in diesen Ländern als vertrauenswürdiger Partner. Allerdings weiß er auch, ausländische Unternehmen werden mit den USA Probleme kriegen, wenn sie weiter mit dem Iran Geschäfte machen. Wir warten noch darauf, dass Europa jetzt auch handelt. Ende August wird es ein Treffen geben zwischen den Partnern des Abkommens, vor allem mit der Europäischen Union. Außerdem wird noch am Rande der UN-Vollversammlung ein Ministertreffen stattfinden. Es wurde auch darüber spekuliert, ob es dabei auch ein Treffen zwischen den USA und dem Iran geben könnte. Rouhani hat Gespräche gestern nicht ganz ausgeschlossen, aber hohe Hürden gesetzt. Kourouch ärgert das maßlos. Differenzen müssen freundschaftlich beigelegt werden. Wir schaffen das doch nicht durch einen Krieg. Warum ruft er ständig nieder mit Amerika? Er soll sich doch endlich mit ihnen verständigen. Kourouch ist Taxifahrer in Teheran. Seine Kollegen stehen um ihn herum und nicken. Er ist der Einzige, der sich traut, so offen zu reden. An einer Straßenecke lehnt ein junger Mann an seinem Auto. Farad ist 36 und sportlich leger gekleidet. Er hat mal beim deutschen Unternehmen Wirt gearbeitet, erzählt er. Als Folge der Sanktionen habe ich meine Arbeit verloren. Leider, und wegen der Sanktionen und weil der Dollar plötzlich viel teurer wurde, konnten wir nicht mehr verkaufen. Es heißt jetzt Standby und warten. So geht's allen Mitarbeitern. Die Arbeitslosigkeit steigt im Iran. Auch Kourouch, der Taxifahrer, hat Existenzangst. Die Verteuerung des Dollar hat alles vernichtet. Die heutigen Sanktionen zeigen bereits ihre Wirkung. Die Stadt ist leer. Warum sollen die Leute noch rauskommen? Tatsächlich sind wenig Menschen auf den Straßen im Geschäftsviertel unterwegs. Mehr Verkäufer als Kunden. Die Stimmung ist bedrückend. Ich habe seit heute Morgen keinen Real verdient. Ich habe eine Familie und muss doch die Miete zahlen. Früher konnte ich zumindest die Familie versorgen. Heute kann ich, ehrlich gesagt, nicht mal mehr ein Brot bezahlen.
Karin Senz berichtete über die ersten Sanktionen, die die USA wieder gegen den Iran verhängt haben. Deutschland ist wirtschaftlich stark. Aber haben alle Bewohner denn in gleicher Weise etwas von der guten Konjunktur? Nein, sagt der Paritätische Wohlfahrtsverband. Viele Menschen sind tatsächlich abgehängt und die Politik muss der sozialen Spaltung entgegenwirken. Aus Berlin, Dagmar Pepping.
Rolf Rosenbrock, der Vorsitzende des Paritätischen Gesamtverbandes, ist es leid. Deutschland rede eigentlich nur noch über zwei Themen. Zuwanderung und das Wetter.
Wir nicht. Es gibt drängendere Probleme in Deutschland und das ist eine der Erkenntnisse aus dem heute vorgelegten Jahresgutachten.
Beinahe 90% der Bevölkerung machten sich nämlich Sorgen um den sozialen Zusammenhalt im Land, ergab eine Umfrage. Mehr als ein Drittel sogar große Sorgen. Und bei dieser Verunsicherung habe die jeweilige Einkommenssituation keine Rolle gespielt, so Rosenbrock. Um den Zusammenhalt zu sichern, fordert sein Verband von der Politik ein soziales Reform- und Investitionsprogramm in Milliardenhöhe. 8 Punkte umfasst der Forderungskatalog, darunter ein höherer Mindestlohn. Auch wenn der Trend leicht zurückgehe, noch immer arbeite fast jeder 5. Beschäftigte im Niedriglohnsektor. Das heißt mit einem Stundenlohn von unter 10,50 Euro, so Rosenbrock.
Um eine Rente oberhalb des Niveaus der Grundsicherung zu bekommen, ist schon heute ein Lohn von mindestens 12 Euro pro Stunde notwendig.
Außerdem fordert der Sozialverband einen erleichterten Anspruch auf Arbeitslosengeld anstelle von Hartz-IV-Leistungen und eine höhere Grundsicherung. Statt 416 Euro im Monat für eine Einzelperson mindestens 571 Euro. Das soll insbesondere Langzeitarbeitslosen helfen. Ebenfalls im Forderungskatalog eine Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung und ein deutlich höheres Rentenniveau.
Wir wissen, dass die Sicherheit vor Armut im Alter das drängendste Thema in der Bevölkerung ist. Wir müssen diese Sorgen endlich ernst nehmen.
Ebenfalls im Forderungskatalog Investitionen in Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche und der Aufbau einer besseren sozialen und gesundheitlichen Versorgung, insbesondere im ländlichen Raum. Alles zusammen würden die Forderungen des Paritätischen Gesamtverbandes rund 50 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Dazu kämen rund 15 Milliarden Euro an Steuerausfällen, so der ehemalige Universitätsprofessor Rosenbrock.
Das klingt ganz viel Geld, aber das sind 1,5% vom Bruttoinlandsprodukt. Wenn man den politischen Willen hat, ist das zu machen.
Größerer sozialer Zusammenhalt durch eine bessere, offensive Sozialpolitik, wie Rolf Rosenbrock sie fordert. Könnte da die neue linke Sammlungsbewegung von Sarah Wagenknecht mit dem Namen Aufstehen den benötigten Schub geben? Der 73-jährige Vorsitzende des Paritätischen Gesamtverbandes ist da eher skeptisch.
Meine Erfahrung aus meiner eigenen Biografie ist, eine soziale Bewegung konstituiert sich von unten und nicht durch Beschluss und Aufruf von oben.
Dagmar Pepping war das aus Berlin. Es kommen zunehmend weniger Flüchtlinge nach Deutschland. Aber Innenminister Horst Seehofers liebstes Kind sind die sogenannten Ankerzentren, also geschlossene Heime, in denen Migranten erstmal festgehalten werden, in großer Zahl. Ist das sinnvoll? Das haben Wissenschaftler vom Mediendienst Migration untersucht. Aus Berlin, Andrea Müller.
Jane Bangery kommt aus Kenia. Sie berichtet vor Berliner Journalisten über traumatisierende erste Tage in Deutschland. 3 Monate war sie in Eisenhüttenstadt untergebracht, in einer Erstaufnahmestelle in Brandenburg. Die Lebensbedingungen, die vielen Formulare und dann die Unsicherheit, wie das alles läuft in Deutschland.
It was traumatizing because even first we didn't know the language.
Es war traumatisierend. Wir verstanden die Sprache nicht. Niemand hat sich gekümmert. Wir mussten uns mit 500 Frauen 5 Toiletten teilen und 5 Schlafräume. Jane Bangery kam 2015 nach Deutschland. Das war eine Ausnahmesituation damals, sagt Markus Rotfuß. Er leitet das Ankunftszentrum in Heidelberg. 2000 Personen können auf dem großen amerikanischen Kasernengelände untergebracht werden. Die Zeit der Dixie-Klos haben wir zum Glück hinter uns, sagt Rotfuß.
In der Ankerdiskussion geht es leider ein bisschen unter. Wir machen alle nach weitgehend gleichen Unterbringungsstandards unsere Unterbringung. Wir sind in einem ständigen Austausch mit allen Erstaufnahmeeinrichtungen. Das heißt, wir haben in sehr weiten Strecken sehr ähnliche Verfahren und sehr ähnliche Unterbringungsstandards.
Der Innenminister von Baden-Württemberg, der CDU-Mann Thomas Strobel, sieht deshalb auch keinen Grund, aus seinem Ankunftszentrum jetzt ein Ankerzentrum zu machen. Läuft gut bei uns, sagt Strobel. Und bis auf Sachsen sperren sich bisher alle Bundesländer gegen den Seehofer-Plan. An der SPD liegt's nicht, sagt Innenexpertin Eva Högel.
Horst Seehofer hat bisher zu keinem einzigen Zeitpunkt ein Konzept vorgelegt, was sich eigentlich mit den Ankerzentren ändern soll. Darauf warten wir immer noch.
Ein Plan für alle, das ist problematisch. Die Unterbringung von Flüchtlingen ist Sache von Ländern und Kommunen. In einem Papier des Bundesamtes für Migration heißt es deshalb auch, ein starres Konzept ist nicht vorgesehen. Die Länder können eigene Schwerpunkte setzen. In Heidelberg arbeiten BAMF, Ausländerbehörden, Arbeitsagentur und Ehrenamtliche eng zusammen. Erst wenn der Asylantrag gestellt ist, werden die Flüchtlinge verteilt auf kleinere Erstaufnahmeeinrichtungen. Dass sie nicht bis zur Entscheidung im Ankunftszentrum bleiben, das ist der einzige Unterschied zu Seehofers Ankerzentren, sagt der Leiter Markus Rotfuß. Die Frage sei nur, ob es einen Unterschied macht, wenn es um die Abschiebung geht.
Bei uns ist es so, dass die Rückführung aus Erstaufnahmeeinrichtungen schwierig ist, weil natürlich ganz viele Hürden dazu überklettern sind und die Person eben keine Präsenzpflicht zu jeder Tages- und Nachtzeit hat. Das ist ein latentes Problem, was ich, glaube ich, weder durch Anker noch durch unsere dislozierte Lösung hinbekomme und auch die Passbeschaffung jetzt mit Anker relativ wenig zu tun hat.
Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius von der SPD spricht von einer Schaufensterpolitik des Innenministers. In Bayern seien nur Türschilder ausgetauscht worden, mehr nicht.
Bologna versucht, zur Normalität zurückzukehren. Kein einfaches Unterfangen, nachdem gestern in der norditalienischen Stadt eine gewaltige Explosion die Adria-Autobahn erschüttert hatte, mitten in der Urlaubszeit und, was schlimmer ist, quasi mitten in einem städtischen Wohngebiet. Aus Rom, Lisa Weiß.
Noch immer sind die Spuren der verheerenden Explosionen deutlich zu sehen. Noch sind nicht alle Trümmerteile der teilweise eingestürzten Autobahnbrücke abtransportiert. Doch Bologna versucht, zur Normalität zurückzukehren. Die Autobahn, ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, der Italiens Süden mit der Adriaküste im Norden verbindet, ist mit Einschränkungen wieder freigegeben worden. Techniker hatten die ganze Nacht über die Stabilität überprüft. Doch es dürfte noch mindestens ein Vierteljahr dauern, bis die Autobahnbrücke wieder aufgebaut ist. Und dann sind ja da auch noch die Schäden an den Häusern in der Nähe der Unfallstelle, sagt Bolognas Feuerwehrkommandant Carlo De Loppio. An den Wohnhäusern sind es vor allem Fensterrahmen und Fenster. Bei den Geschäften sind ebenfalls die Fenster beschädigt und die abgehängten Decken. Die Probleme sind so gravierend, dass die Gebäude nur eingeschränkt benutzbar sind. Unterdessen hat die regionale Gesundheitsbehörde die Zahl der Verletzten nach oben korrigiert. Insgesamt 145 Menschen seien durch die Brände und Explosionen zu Schaden gekommen, doch nur wenige von ihnen hätten im Krankenhaus behandelt werden müssen. Aber es gibt 4 Schwerverletzte und ein Mann ist gestorben. Der Fahrer des Tanklasters, der den Brand und die anschließenden Explosionen offenbar verursacht hat, weil er an einem Stauende in ein anderes Fahrzeug gefahren ist. Unter den Verletzten sind auch viele Polizisten, die direkt nach dem Autounfall als Helfer zur Stelle waren. So wie Arturo Gudoni, der sich mit einem Kopfverband im Fernsehsender Sky TG24 zeigt. Wir haben gemerkt, dass es auch eine große Feuersäule gab und auf der Straße unter der Autobahnbrücke, auf der das passiert ist, war Stau, weil da eine Ampel ist. Deshalb haben wir uns als erstes darum gekümmert, die Straße da frei zu machen, um zu verhindern, dass Leute verletzt werden würden, wenn es zu einer Explosion kommen würde. Denn in der Vergangenheit hatte ich so etwas schon einmal erlebt. Gudoni und seine Kollegen lösten den Stau auf und leiteten den Verkehr um. Die Umgebung der Unfallstelle war frei, doch dann kamen die Schaulustigen, die mit ihren Handys Fotos von den Flammen auf der Autobahn machen wollten, erzählt er. Wir haben auch versucht, diese Schaulustigen fernzuhalten. In diesem Moment haben wir 2 kleine Explosionen gehört und dann kam es zu einem großen Knall. Der Himmel wurde ganz rot und wir sind von dieser heißen Druckwelle erfasst worden und wir haben angefangen zu rennen, wie alle anderen auch. Als wir uns beruhigt hatten, haben wir angefangen, den Verletzten zu helfen. Wir haben einfach unseren Job gemacht. Es dürfte vielen Menschen das Leben gerettet haben, dass die Polizei die Umgebung evakuiert hat, dass zwischen dem Auffahrunfall und der großen Explosion, bei der die Autobahnbrücke teilweise einstürzte, einige Minuten lagen.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Falls Sie schulpflichtige Kinder haben und vielleicht auch, wenn Sie welche unterrichten, dann wissen Sie, dass deren Referate heutzutage ziemlich oft Copy and Paste aus den Internetquellen sind, zumindest teilweise, und zwar inklusive Fotos. Was aber viel nicht so klar ist, das kann vor Gericht landen. So einen Fall hat der Europäische Gerichtshof heute entschieden. Sebastian Moritz aus der WDR-Wirtschaftsredaktion habe ich gefragt, was haben die Richter denn gesagt?
Ja, die Richter haben gesagt, dass auch Schüler nicht einfach wild im Internet irgendwelche Bilder kopieren dürfen, sondern dass auch sie Rechte brauchen. Zumindest dann, wenn das Referat nicht nur im Klassenzimmer vorgetragen wird, sondern später im Internet landet. Im konkreten Fall hatte eine Schülerin der Gesamtschule Waltrop für ihr Referat im Spanischkurs ein Foto von der Homepage eines Reisemagazins heruntergeladen. Dieses Referat hat die Schule dann auf ihre Homepage gestellt und als der Fotograf das entdeckt hat, gab es Ärger. Die Argumentation des Fotografen, er habe nur dem Reisemagazin erlaubt, das Foto zu benutzen. Dass das Bild auch auf der Homepage der Schule auftauche, verletze seine Rechte. Das sahen die Richter in Luxemburg genauso. Sie sagen, dadurch, dass das Bild auf der Seite der Schule gelandet ist, sei es einem größeren Personenkreis zugänglich geworden. Deshalb hätte der Fotograf gefragt werden müssen.
Ist das jetzt ein neues, bahnbrechendes Urteil?
Nein, im Grunde bleibt alles beim Alten. Trotzdem hat das Urteil Signalwirkung. Das Gericht hat die Rechte der Fotografen gestärkt. Und für die Nutzer heißt es einfach Vorsicht bei Fotos, die man nicht selbst gemacht hat. Da ist es auch egal, ob man mit dem Foto Geld verdient, wenn man es zum Beispiel für Werbung benutzt oder ob es eben für die Homepage einer Schule gedacht ist.
Da frage ich mich natürlich, was heißt das für mich, was heißt das für andere User, wenn wir jetzt Fotos aus dem Internet verwenden und teilen oder auf die eigene Homepage einbauen?
Bei jedem Bild gibt es einen Fotografen und der Fotograf, der hat Rechte an seinem Foto. Das heißt, mindestens der Name des Fotografen gehört neben das Bild. Das gilt auch dann, wenn das Foto in der Bilddatenbank hochgeladen wurde und der Nutzer es hier kostenlos runtergeladen hat. Oder wenn man es mal eben schnell bei der Bilder-Google-Suche gefunden hat. Auf den Namen des Fotografen kann man nur dann verzichten, wenn der Fotograf das ausdrücklich erlaubt. Sowas steht dann in den Nutzungsbedingungen einer Homepage. Die Tatsache, dass man den Namen des Fotografen nicht auf Anhieb findet, das ist gar keine Entschuldigung. Da muss man eben recherchieren, sich auf die Suche machen. Das gilt übrigens auch dann, wenn man fremde Bilder bearbeitet oder nur einen Ausschnitt verwendet. Unterm Strich kann man sich merken, wenn man nicht weiß, wer das Foto gemacht hat, dann sollte man lieber ganz die Finger davon lassen, sonst kann es teuer werden. Viele Fotografen suchen im Internet nämlich ganz gezielt nach ihren Bildern und verschicken dann Abmahnungen, wenn sie entdecken, dass da die Rechte fehlen.
Also nehme ich am besten nur meine eigenen Bilder und gucke dann hinterher, ob jemand anders die genutzt hat.
Das wäre die cleverste Variante.
Sebastian Moritz war das zum Urheberrecht von Fotos im Internet. Peter Scholze ist Mathematiker und hat vergangene Woche in Rio de Janeiro die Fields-Medaille erhalten. Die gilt als sowas wie der Nobelpreis für Mathematik. Nun ist er zurück in Bonn und Stefan Kern war bei seinem Empfang dabei.
Beim feierlichen Empfang an der Uni Bonn wirkte das 30-jährige Ausnahmetalent zwischen seinen meist älteren Kollegen optisch fast wie ein Student. Doch hinter dem jugendlich wirkenden Professor steckt ein Schwergewicht und Vorausdenker, wie ihn Deutschland lange nicht mehr hatte. Selbst bleibt er aber eher bescheiden.
Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich eine sehr normale Kindheit hatte. Also ich habe zum Beispiel keine Klassen übersprungen. Ich bin in Berlin 6 Jahre zur Grundschule gegangen und hatte da vielleicht auch eine nicht so gute Mathelehrerin. Und wahrscheinlich haben mich meine Eltern schon ein bisschen gefördert. Ich meine, meine Eltern sind beides Naturwissenschaftler. Aber also gerade so in meiner jungen Kindheit bin ich, glaube ich, völlig normal aufgewachsen. Ja.
Nach dem Abitur nahm die Laufbahn von Scholze dann richtig Fahrt auf. Mit 24 wurde er jüngster Professor Deutschlands. Seine Ideen und Lösungen sind bahnbrechend und revolutionär und selbst für seine Mathematikkollegen kaum noch zu begreifen. Alles zufliegen würde ihm aber auch nicht. Auch er müsse kämpfen und hartnäckig sein.
Man arbeitet jahrelang an einem Problem, denkt, man hat den Beweis. Und schon einen Monat später fällt fest, dass da an einer Stelle doch noch ein Fehler drin ist. Die meiste Zeit versteht man einfach nichts. Ich hatte jetzt teilweise für das, was ich machen will, brauchte ich irgendwelche Theorien, die ich noch nicht gekannt hatte. Die musste ich erst mal lernen und man kämpft sich dann mit der Literatur rum und versteht es einfach nicht.
Auch wenn es ihm nicht alles zufliegen würde, gilt Peter Scholze schon seit Jahren als eines der größten Mathematiktalente der Welt. Schon länger sind auch andere Universitäten im Ausland, wie Princeton oder Stanford, aufmerksam auf Scholze geworden und versuchen, ihn abzuwerben. Doch die Uni Bonn ist wachsam und unterstützt Scholze bei seiner Karriere, wo es geht. Obwohl er sich in erster Linie viel mit Mathe beschäftigt, heißt das nicht, dass er nur Zahlen im Kopf hat.
Es gibt auch andere Themen, ja. Ich habe früher mal Musik gemacht, ja. Ich habe mal Bassgitarre gespielt.
Was der scheue und bescheidene junge Mann mit seiner Forschung über perfektoide Räume erreicht hat, lässt sich jetzt noch gar nicht begreifen. Zurzeit ist es noch reine Grundlagenforschung. Bis der Otto-Normalverbraucher von Peter Scholzes perfektoiden Räumen profitieren kann, wird es wohl noch ein Weilchen dauern und vielleicht kommt ja noch mehr von dem Mathe-Genie.
Das hatten wir doch neulich gerade. Der Münchner Flughafen stundenlang gesperrt wegen einer Sicherheitspanne. Heute das Gleiche nun am Flughafen Frankfurt am Main. Wolfgang Hetfleisch.
Kurz vor 14:30 wurde die Sperrung im Bereich A des Terminals 1 wieder aufgehoben. Reza Amari, Sprecher der Bundespolizeidirektion am Frankfurter Flughafen, gab offiziell Entwarnung.
Es gibt keinen Gefahrenhinweis etc. Alles Weitere müssen jetzt die Ermittlungen geben. Der Flugbetrieb läuft jetzt hier langsam wieder an.
Am späten Vormittag war der Sicherheitsalarm ausgelöst worden. Amari zu den Hintergründen.
Die Bundespolizei hat 22:45 heute den Hinweis bekommen, dass wohl mindestens eine Person unberechtigt in den Sicherheitsbereich eingedrungen ist. Mit dieser Meldung mussten wir erstmal umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen einleiten. Dazu gehörten ein Boarding-Stopp in dem Bereich und die Evakuierung des Sicherheitsbereichs hier in Terminal 1.
Rund 13.000 Personen mussten aus dem Gebäude gebracht werden. Die Zufahrt zum Abflugbereich von Terminal 1 wurde deshalb gesperrt. 3 Stunden lang herrschte Ungewissheit. Dann war klar, es gab keinen terroristischen Hintergrund und keine akute Gefahr.
Es handelt sich um eine 4-köpfige Familie. Die ist derzeit in unserem Gewahrsam und in der Befragung. Wir sind derzeit am Ermitteln, was dort genau passiert ist. Und wir befragen natürlich auch die eingesetzten Luftsicherheitsassistenten, die bei diesem Kontrollvorgang offensichtlich nicht 100% sauber gearbeitet haben.
Bei der Kontrolle der Familie war der sogenannte ETD-Alarm ausgelöst worden. Damit werden Spuren von Sprengstoff angezeigt. Die Detektoren können aber auch bei bestimmten Medikamenten und Kosmetika anschlagen. Kommt es zum Alarm, erfolgt eine zusätzliche Kontrolle. Und die war im vorliegenden Fall offenbar noch nicht komplett abgeschlossen, als die Familie im Sicherheitsbereich verschwand. Laut Sprecher Amari blieb der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen daraufhin keine Wahl.
Wir haben jetzt erfolgreich im Prinzip die Evakuierung durchgeführt, mussten den Flugbetrieb einstellen für diese Zeit hier in diesem Bereich und haben diese Personen jetzt festgestellt.
216.000 Passagiere sollten heute in Frankfurt starten und landen. Selbst für das Drehkreuz ist das viel. Während die Polizei den Sicherheitsbereich durchkämmte, wurde die Zahl der Abflüge von 60 auf 30 pro Stunde reduziert. 64 Flüge mussten annulliert werden. Auch nachdem die Sperrung aufgehoben war, konnte von Normalbetrieb am Frankfurter Flughafen erstmal keine Rede sein. Vor den Sicherheitskontrollen in Terminal 1 bildeten sich lange Schlangen. Die Folgen des Zwischenfalls werden noch bis in den Abend deutlich zu spüren sein.
Teile des Flughafens Frankfurt am Main waren heute gesperrt wegen einer Sicherheitspanne. Wolfgang Hetfleisch war das. Ja, und das war auch das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünscht Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.